Und Jesus ging weg von Genezareth und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Und er antwortete ihr kein Wort. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn und sprachen: Lass sie doch gehen, denn sie schreit uns nach. Er antwortete aber und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Aber er antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Sie sprach: Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde.
Liebe Gemeinde, von Galiläa, der Heimat des Herrn Jesus, bis nach Syrophönizien, der Heimat dieser kanaanäischen Frau, von der wir eben gelesen haben, waren es geografisch gesehen nur ein paar Kilometer. Also es waren zwei benachbarte Länder und dennoch lagen zwischen diesen Ländern Welten. Auf der einen Seite wohnten Juden, auf der anderen Seite wohnten Phönizier, Syrer, Griechen. Und das Matthäusevangelium hebt diesen krassen Unterschied zwischen diesen beiden Welten besonders deutlich hervor. Es nennt die Frau, von der hier die Rede ist, bewusst eine Kanaanäerin. Das klingt wie ein Anachronismus. Das ist gerade so, als würde man uns Deutsche heute Germanen nennen, so wie das vor Jahrtausenden vielleicht der Fall war. Auf keiner modernen Landkarte hätte man damals zur Zeit Jesu ein Land mit Namen Kanaan finden können. Aber in den alten Geschichtsbüchern schon, auch im Alten Testament, da taucht dieser Name auf. Kanaanäer, so nannte man doch die Menschen, die in vorisraelitischer Zeit jenen ganzen Mittelmeerstreifen bewohnten. Kanaan, so hieß das Land, das Israel einst aus Ägypten kommend eroberte. Kanaan, das war doch das Land, wo man Götzen, Menschenopfer brachte, aber das lag ja alle schon 1000 Jahre zurück. Kanaan, das war aber für Juden immer noch so ein Wort, das sehr stark emotional besetzt war. Also wer Kanaan sagte, der ruft alle alte Feindbilder auf. Und dann noch Tyrus und Sidon, also zwei schöne Städtchen am Mittelmeer gelegen, könnte man denken. Aber in den Ohren eines Juden klang das so wie Sodom und Gomorra. Man lese nur einmal das 28. Kapitel des Propheten Hesekiel. Da hat man den Eindruck, dass sich mit der Geschichte dieser beiden Städte geradezu etwas Satanisches, etwas Dämonisches verbindet. Also zwischen benachbarten Völkern mögen schon Welten liegen. Zwischen benachbarten Völkern, da mögen sich kulturelle und religiöse Gräben auftun. Da mögen weltanschauliche Differenzen sein. Benachbarte Völker mögen unterschiedlichen politischen Systemen angehören. Da mögen hüben wie drüben Feindbilder aufgebaut werden. Und doch muss man wieder sagen, haben die Menschen, hüben wie drüben, letztlich die gleichen Wünsche und Träume, die gleichen Alltagssorgen, die gleichen Probleme. Und hüben wie drüben scheinen Menschen von allen guten Geistern verlassen zu sein. Hüben wie drüben treiben die gleichen Ungeister ihr Unwesen. Wie nahe wohnen heute in Israel Juden und Palästinenser so zusammen, manchmal sogar so richtig Haus an Haus, vielleicht noch durch eine Mauer getrennt irgendwie, aber doch so nah zusammen. Aber welche Welten liegen zwischen ihnen und welche Feindbilder werden geschürt? Welche Gräben tun sich da auf? Welche Unfähigkeit und welcher Unwille, sich zu verständigen? Aber schau dir die Mütter an, auf beiden Seiten, hüben wie drüben, Mütter mit den gleichen Sorgen und Ängsten, mit ihren Hoffnungen, mit ihren Sehnsüchten, Mütter, die für ihre Kinder da sind, Mütter, die für ihre Kinder kämpfen, und der Herr Jesus. Ein Grenzgänger ist er, überall und nirgends ist er zu Hause. Er sucht nach den verlorenen Schafen des Hauses Israel und kann sich doch der Not der anderen jenseits der Grenzen nicht verschließen. Und Jesus ging weg von dort und zog sich zurück in die Gegend von Tyrus und Sidon. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus diesem Gebiet und schrie: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Also wie es aussieht, war diese Frau so eine alleinerziehende Mutter, Mutter eines schwer kranken Kindes. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt, sagt sie. Also wie immer das in der Realität ausgesehen haben mag, so eine Mutter, die kann sich doch gar nicht aus dem Haus trauen. Die muss doch froh sein, wenn sie nachts mal für ein paar Stunden die Augen zumachen kann. Und was mag diese Frau schon alles unternommen haben für ihre Tochter, um ihr zu helfen? Und gewiss war ihr auch kein Opfer zu groß. Aber alles hat nichts genützt. Und dennoch hat sie den Kampf für ihre Tochter nicht aufgegeben. Was für eine Mutter. Ihr Lieben, und die findest du hüben wie drüben. Überall. Eine Mutter kämpft für ihre Tochter und keiner hat sie in diesem Kampf unterstützt. Und jetzt bekommt sie mit, dass der Herr Jesus da ist. Vom Hörensagen kannte sie ihn schon, aber jetzt war er da. Er war doch tatsächlich in ihr Land gekommen. Und sie ist fest entschlossen, koste es, was es wolle, von ihm Hilfe für ihre Tochter zu erbitten. Und die zieht ja alle Register. Die erweckt den Eindruck, als sei sie selber von allen guten Geistern verlassen. Und es schreit nur so aus ihr heraus: Ach Herr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Meiner, so als hätte sie das Problem in ihrem Leben. Und durch ihr hysterisches Verhalten erregt sie Aufsehen und lenkt doch die Aufmerksamkeit der Leute erstmal auf sich. Erbarme dich meiner, sagt sie. Und da macht sie aber auch gleich deutlich, dass sie im Grunde doch nichts für sich selber will. Meine Tochter wird von einem bösen Geist übel geplagt. Liebe Gemeinde, das ist ihr Gebet des Glaubens. Wir haben es mit einer Gebetsgeschichte hier zu tun. Wir haben es mit einer Glaubensgeschichte zu tun. Und Glauben hat auch etwas mit Beten zu tun. An meinem Gebetsleben lässt sich ablesen, was es mit meinem Glauben auf sich hat. Ob ich glaube oder nicht glaube, das zeigt sich an meinem Gebetsleben. Und diese Frau, sie kommt jetzt mit ihrer Not zu Jesus und sie schreit ihm ihre Not geradezu ins Gesicht. Aber welche Reaktion von Seiten des Herrn Jesus? Und er antwortete ihr kein Wort. Das hört sich schon rein grammatikalisch merkwürdig an. Wenn da stehen würde zum Beispiel, er aber antwortete ihr kein Wort, dann könnte man das nachvollziehen, weil so ein Aber kann ja für gewichtige Gründe stehen. Er aber. Aber mit diesem kleinen Wörtchen und, da wird der Eindruck erweckt, als gehört das einfach so ganz logisch zusammen. Sie schreit und er schweigt. Als wäre das die ganze Logik. Was für eine Reaktion von Seiten des Herrn Jesus. Und er antwortete ihr kein Wort. Und für viele ist das schon ein Grund, mit dem Beten aufzuhören. Ich bete und da tut sich überhaupt nichts. Schweigen, als wäre da überhaupt keiner da, der hört. Eisige Schweigen, die schreit, er schweigt. Das kann schon eine ganz schöne Anfechtung sein. Und wir tun uns oft schwer mit dem Schweigen Gottes. Wir erwarten doch irgendeinen Impuls, eine Antwort, ein Zeichen, eine Reaktion. Wir beten, schweigen. Aber die kananäische Frau, die für ihre Tochter kämpft, die gibt sich nicht geschlagen. Die schreit weiter. Und so langsam wird die Sache auch wirklich peinlich, wenigstens für die Begleiter des Herrn Jesus. Da traten seine Jünger zu ihm und baten ihn und sprachen, lass sie doch gehen, die schreit uns nach. Und die Frau mag sich gedacht haben vielleicht, ja, dieser Herr Jesus, der hüllt sich in Schweigen, aber vielleicht hilft es ja weiter, wenn ich da seine Leute, seine Jünger anflehe, für mich ein gutes Wort einzulegen. Vielleicht hilft's ja. Aber denen wurde das jetzt einfach nur lästig. Sag irgendwas, tu doch was, fertige sie ab, die schreit uns nach. Uns nach. Also für manchen wäre das auch schon wieder ein Grund, mit dem Beten aufzuhören. Wenn man den Eindruck hat, ich bin mit meinem Anliegen ganz allein. Ich bekomme keine Gebetsunterstützung von anderen. Und jetzt wird die Sache da noch drastischer. Der Herr Jesus erbricht sein Schweigen, aber nur, um dieser Frau zu verstehen zu geben, dass er ihr beim besten Willen nicht helfen kann. Er tut so, als wäre er für sie überhaupt gar nicht zuständig. Er weist sie ab mit den Worten, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Zack, wieder so eine kalte Dusche. Und dabei hört sich das noch ganz fromm an, ganz theologisch. Ich bin nur gesandt für Israel. Könnte man heilsgeschichtlich irgendwie noch einordnen. Für manchen wäre das vielleicht auch ein Grund, mit dem Beten aufzuhören, wozu noch weiter beten, wo doch jede theologische Grundlage, jede Verheißung fehlt. Aber immer noch gibt diese Mutter, die für ihre Tochter kämpft, nicht auf. Sie aber kam und fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Das hat mich schon sehr betroffen gemacht, an der Stelle einmal genau nachzulesen, was da in dem Urtext des Neuen Testaments steht. Wörtlich übersetzt heißt es hier, sie aber kam und hündelte. Hündelt. Habt ihr schon mal einen Hund gesehen, der hündelt? Der liegt da irgendwie ausgestreckt, vor seinem Herrchen oder Frauchen, ganz unruhig mit dem Schwanz wedeln, die Augen auf einen gerichtet, in Erwartung, dass man jetzt mit ihm Gassi geht oder irgendwas. Ein Hund hündelt. Also für einen Hund mag das ja normal sein, aber für einen Menschen am Boden liegen wie diese Frau und hündeln. Was für eine Demütigung. Und wie muss diese Frau an ihrer Tochter gehangen haben, dass sie sich so in den Staub kniet? Und das Schärfste hier an der ganzen Sache, jetzt wird doch der Herr Jesus auch noch zynisch. Er vergleicht diese Frau, die da vor ihm winselt, tatsächlich mit einem Hund. Und er antwortete ihr, es ist nicht recht, dass man den Kindern ihr Brot nehme und werfe es vor die Hunde. Da hündelt sie. Und man hält es ja schier im Kopf nicht aus. Da erniedrigt sich diese Frau so und wird von Jesus noch mehr erniedrigt. Mit einem Hund verglichen. Wer hätte dem Herrn Jesus das zugetraut, dass er es mit seiner Zurückhaltung so auf die Spitze treiben wird, dass er einen Menschen dermaßen verletzen und kränken kann? Also wer da nicht alle Lust am Beten verliert und wer da nicht wirklich aufhört zu beten, aber die Mutter, die für ihre Tochter kämpft, die schluckt auch noch das. Die ist zwar auf dem Boden, aber nicht auf ihren Mund gefallen. Ja, Herr, aber doch fressen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Also diese Mutter, sie kämpft mit für ihre Tochter mit allen Waffen, die ihr zur Verfügung stehen, mit Emotion, mit Intelligenz, mit einer ungeheuren Schlagfertigkeit, mit Herz und Köpfchen, die zeigt Mut und Kampfgeist, sie beweist Ausdauer, sie lässt nicht locker, die bleibt dran und die gibt die Hoffnung nicht auf. Wie sagte einmal der Erzvater Jakob, ich lasse dich nicht. Du segnest mich denn. Der war auch ganz schön hartnäckig, hat gesagt, ich lass nicht locker, ich bleib dran. Ich lass dich nicht los. Und wenn das noch eine Woche so weitergeht mit dem Beten und ich lass nicht los. Was für eine Frau hier. Und ihr Lieben, all das, was wir bis jetzt hier so gelesen haben, das nennt doch der Herr Jesus Glaube. Frau, dein Glaube ist groß. Der Herr Jesus würdigt das gläubige Verhalten dieser Frau und er tut da etwas ganz und gar Ungewöhnliches, Außergewöhnliches. Er formuliert diese Vaterunser-Bitte, dein Wille geschehe, und sagt zu dieser Frau, das, was im Vaterunser steht, dir geschehe, was du willst. Das ist eigentlich ein unerhörter und in der Bibel einmaliger Vorgang. Und der Herr Jesus würdigt den Glauben dieser Frau und ihre Tochter wurde gesund zu derselben Stunde. Dein Wille geschehe, Frau, wie du willst. Der Herr Jesus, der Grenzgänger zwischen den Welten, er sagt in einer anderen Gebets- und Glaubensgeschichte einmal, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Auch hier muss er wieder ins Ausland gehen, um zu gucken, was da diese Kanaanäerin, in Anführungszeichen, wie sie im Gebet ringt und glaubt, so einen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und nicht gefunden, das setzt doch voraus, er hat ihn gesucht. Er hat doch so einen Glauben gesucht und er hat Menschen versucht, bis zum geht nicht mehr, um diesen Glauben herauszukitzeln. Wisst ihr, wie Martin Luther diese Frau einmal genannt hat, diese Kanaanäerin? Er nannte sie einmal die Fürstin von Anhalt. Das war jetzt gar nicht geografisch gemeint, die Fürstin von Anhalt, wegen ihres anhaltenden Gebets. Die Fürstin von Anhalt, die hat nicht losgelassen, hat angehalten. Sie stößt an die Mauer des Schweigens Gottes und sie betet weiter und sie stößt an die Mauer der Erwählung Gottes, aber sie ringt weiter im Gebet und sie stößt vor bis an die Mauer der Freiheit Gottes und findet Erhörung. Gott ist so frei, der kann auch einer Kanaanäerin helfen. Gott hat die Freiheit. Liebe Gemeinde, ich denke, wir brauchen schon die Besinnung auf solche Bibeltexte heute mehr denn je, dass wir nicht irgendwelchen geistlichen Trends verfallen. Weil man sagt uns natürlich schon, und man sagt uns heute schon zu Recht, dass wir wieder ganz neu lernen müssen, was Anbetung Gottes heißt, was Lobpreis heißt. Und da ist was dran, denn man kann Gott gar nicht genug loben und preisen. Aber wenn wir fragen, ist das das Zentralchristliche, tun nicht andere Religionen auch so etwas? Und wenn man wissen will, wie man aus lauter Ehrfurcht vor Gott niederfallen kann, dann brauchst du nur in eine Moschee gehen. Das machen die uns auch vor. Mit welcher Ehrfurcht man sich neigen kann. Manche sagen, wir müssten heute viel stärker wieder lernen, was das Stillwerden vor Gott bedeutet. Dieses kontemplative, dieses meditative Element beim Beten lernen. Und da ist auch was dran, weil Beten, das heißt auch Schweigen und Hören. Aber wenn wir fragen, ist das jetzt so die zentrale Äußerung des christlichen Glaubens, müssen wir sagen, wenn wir das lernen wollen, was es bedeutet, still zu werden und zu meditieren, dann brauchen wir nur in ein buddhistisches Kloster gehen. Da sind die unübertroffen. Aber wie sieht christliches Beten aus? In erster Linie. Und hier und an vielen anderen Stellen in den Evangelien erhalten wir die Antwort. Beten, das heißt bitten. Und beten heißt bitten und empfangen. Und wenn es sein muss, anhaltendes Bitten. Wie viele Menschen haben buchstäblich Jahre, wenn nicht Jahrzehnte lang, um etwas gebetet, von dem sie wussten, das entspricht dem Willen Gottes. Sie haben gebetet um die Errettung eines Menschen, dass der zum Glauben kommt. Einer, der ihnen aufs Herz gelegt wurde und sie fangen an zu beten. Und wie viele treue Beter sind erst nach ganz langer Zeit erhört worden? Gibt es Leute, die sagen, das hat 40 Jahre lang gedauert. So lange habe ich gebetet, dass mein Ehepartner zum Glauben kommt. Und nach 40 Jahren kam er zum Glauben, als Beispiel. Dann kommt auch das Danken dazu, das darf nicht fehlen. Ich kann nur sagen, Herr, lehre mich, lehre uns beten, wie diese kanaanäische Frau gebetet hat. Für andere, ausdauernd, dranbleibend, nicht ablassend, unverschämt kämpfend, vertrauensvoll im Namen Jesu mit dem Vater sprechen. Und vielleicht machen wir auch immer wieder so eine Erfahrung, die diese kanaanäische Frau machte und die der Herr Jesus selber auch machte. Wen Gott erhöhen will, den erniedrigt er erstmal. Wie oft sind Schwierigkeiten der Boden, auf dem Gott sich offenbaren kann? Gott schenke es uns, dass wir mutig werden und mutig bleiben im anhaltenden Gebet. Amen.